why history is important.
No, I agree. History is very important.
Now, looking back as a historian,
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
Herzlich willkommen zum Überall Geschichte Podcast in diesem neuen Jahr 2024. Wir hoffen, ihr seid alle ganz gut in dieses neue Jahr gestartet. Es ist alles gut angelaufen. Möchten uns an dieser Stelle natürlich noch einmal bedanken für das vergangene Jahr, für 2023, das auch für uns persönlich und diesen Podcast sehr gut gelaufen ist. Ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns weiterhin Mails zukommen lasst mit euren Themenvorschlägen, wenn ihr Ideen habt, etwas, das ihr schon immer mal in einem Geschichtspodcast thematisiert haben wollt, schreibt uns einfach eine Mail, podcast@überallgeschichte.info. Ihr könnt uns auch auf LinkedIn finden, ganz neu unter Überall Geschichte. Und auch neu, wir haben eine neue Website aufgesetzt. Ihr findet diese Website auf überallgeschichte.info im Netz, überall natürlich mit UE. Ja, und wir, Alan, haben ja für dieses neue Jahr bereits ganz viele tolle neue Ideen in Vorbereitung. Ein paar ganz schöne Folgen werden kommen. Wir freuen uns bereits. Und auch ganz wichtig, was haben wir noch? Ein baldiges Highlight, oder?
Genau, und zwar unsere erste Live-Aufnahme, unser erster Live-Podcast. Wir werden euch später gerne mehr dazu erzählen, aber diejenigen, die in Basel und der Region leben, und diese Region kann ja ganz groß sein, die können sich gerne den 14. März vormerken. Da werden wir im Rahmen der Basler Geschichtstage eine Live-Aufnahme machen, unseres Podcasts mit Publikum. Ihr seid herzlich eingeladen, wir freuen uns sehr über Zuschauerinnen und Zuschauer, und wir werden euch auch wirklich nochmal darüber informieren, aber damit ihr euch das schon mal vormerken könnt, 14. März.
Ja, Alan, und zum Einstieg auch eine Frage, und da sind wir dann beim Inhalt. Wie viele Pakete haben UPS, DPD, DHL, Post und Co. bei dir abgeliefert diesen Dezember?
Also die Dienste unterscheiden kann ich ehrlich gesagt nicht, aber es waren schon einige, vor allem Bücher natürlich, sonst könnten wir diesen Podcast genau. nicht beschreiten ohne genau. Bücher. Nein, es waren einige Pakete, ziemlich viele.
Ja, und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was hat das mit diesem Podcast zu tun, wo ist da die Geschichte? Man kann sich natürlich fragen, wer sind diese Menschen, die in diesem Geschäft arbeiten? Es sind ja auffällig oft Migrantinnen, Leute mit Migrationshintergrund, vielleicht so ein bisschen klassenkämpferisch gesprochen, ein ausländisch prekäres Proletariat. Und wir alle wissen, die Arbeitsbedingungen in diesen Paketzustelllieferdiensten, die sind mies, es herrscht ein horrender Zeitdruck, es ist seit langem bekannt. Es gab gerade erst wieder in der Taz einen Artikel über diese Logistikbranche, den wir euch auch in die Shownotes packen werden, über die Problematik auch der Leiharbeitsfirmen, die quasi als Dritte für Versandhändler wie Amazon als Subunternehmer agieren. Und die Frage ist natürlich, wo bleibt da die Empörung über diese Arbeitsbedingungen? Was hat das mit Geschichte zu tun? Darüber möchten wir in dieser Folge des ersten Podcasts 2024 sprechen, Alan.
Genau, da setzen wir ein. Wir reden nämlich über ein Buch, das zu einem Medienereignis wurde, das sich eigentlich genau mit diesem Thema auseinandersetzt. Also nicht jetzt mit Versandhändlern, aber mit ausbeuterischen, problematischen im Minimum Arbeitsbedingungen. Und zwar geht es um das Buch von Günter Wallraff, Ganz unten, erschienen 1985. Um es ganz kurz vorwegzunehmen, wir reden dann im Detail über das Buch, aber es ist ein Enthüllungsbuch, in dem Wallraff seine Erfahrungen als türkischer Arbeiter schildert, der halt ausgebeutet wird.
Ja.
Und das kann man auch schon vorwegnehmen, dieses Buch, das war ein absoluter Bestseller. Es ist in Deutschland bis heute das meistverkaufte Sachbuch der Nachkriegsgeschichte. Und wir versuchen zu erklären, warum hatte dieses Buch so einen großen Erfolg? Was waren die Folgen dieses Buchs? Was hat es ausgelöst? Und was bedeutet das für die heutige Situation, für Situationen, wie wir sie heute antreffen, eben zum Beispiel im Versandhandelbereich.
Und damit, Alan, schließen wir ja eigentlich auch unsere kleine Weihnachtstrilogie ab, die wir mit der kurzen Konsum- und Wirtschaftsgeschichte des Warenhauses begonnen haben, Mitte Dezember, wo es eben um neue Konsumformen ging. Wir haben die Weihnachtsfolge über den Weihnachtsfrieden 1914 und jetzt die Kehrseite, der Versandhandel, der Onlinehandel, die Arbeitsbedingungen, die wir ja auch nochmal zum Anlass nehmen, um im Überall-Geschichte-Podcast über dieses Thema zu sprechen. Nun aber zum Buch. Ganz unten vielleicht ein ganz kurzer Abriss über die Details, damit man sich so ein bisschen ein Bild machen kann davon. Die erste Ausgabe erschien am 21. Oktober 1985. Wallraff hatte zwei Jahre zuvor, also 1983, mit der Recherche begonnen. Und ja, es ging ihm dabei eigentlich um eine soziale Analyse der Menschen ganz unten. Und Wallraff zielte darauf ab, und das ist ein starkes Zitat, ein Stück Apartheid mitten unter uns, Zitat Ende, abzubilden. Und in seinem Vorwort oder im Vorwort zu seinem Buch heißt es dann weiter: Sicher, ich war nicht wirklich ein Türke, aber man muss sich verkleiden, um die Gesellschaft zu demaskieren, muss täuschen und sich verstellen, um die Wahrheit herauszufinden. Alan, was ist das Besondere an ganz unten? Warum ist dieses Buch auch heute noch in Erinnerung? Warum ist auch uns dieses Buch in Erinnerung gekommen, als wir diesen Taz-Artikel gelesen haben?
Ja, du hast jetzt schon einige Passagen oder Zitate herausgepickt, die schon ein bisschen antönen, wie der Ton, der Grundton dieses Buches ist. Es ist eine große Anklage, die auch zu viel Kritik führte. Wir werden das auch besprechen. Man kann durchaus einiges kritisieren an Wallraff, aber ich glaube, geblieben ist es uns bis heute oder hat es auch diesen Erfolg, weil es ja eine ziemlich interessante Ausgangslage ist zum einen. Also das beginnt damit, dass Günter Wallraff, dieser deutsche Journalist, der hat sich verwandelt für dieses Buch. Er hat eine neue Identität angenommen. Und zwar hat er sich verwandelt in den Türken Levent Sigirlioglu, kurz Ali. Und dieser Ali, der trug eine Perücke und getönte Kontaktlinsen. Und weil Wallraff kein Türkisch sprach, bedient er sich, das hat er selbst so genannt, eines ungehobelten und unbeholfenen Ausländerdeutschs. Und Wallraff hat also als Ali gearbeitet, er war unterwegs, er hat gelebt in Deutschland diese zwei Jahre, er war auf einem Bauernhof in Niedersachsen, er hat den politischen Aschermittwoch besucht, der CSU in Bayern, er hat sich unter rechtsextreme Fußballfans gemischt, als Deutschland gegen die Türkei spielte. Er arbeitete bei McDonald's und er versuchte, katholische Priester davon zu überzeugen, dass er zum Katholizismus übertreten wolle. Also es gab einiges, was er da ausprobiert hat, und ja, er hat sich sogar als menschliches Versuchskaninchen, so nannte das, für die Pharmaindustrie zur Verfügung gestellt. Er hat einige verschiedene Rollen angenommen, aber eben hat das immer gemacht als vermeintlicher Türke.
Es tönt so ein bisschen nach Comedy, so ein Fernsehsketch.
Eigentlich. Ja, hat es so etwas Slapstick-mäßiges, genau.
Und Alan, das Kernthema des Buches, und darum soll es ja auch in dieser Folge gehen, es geht eben nicht nur um die ethnische Dimension des Türkischseins, also darum, dass er sich als Türke verkleidet. Es geht auch um die soziale Dimension ganz unten. Also dieser Titel des Buches hat durchaus auch eine ökonomische, wirtschaftliche Dimension, denn er macht ja als Türke jenen Job, der eben ganz unten steht in der Leiter. Und mit ganz unten meint Wallraff eben dort, wo es gemäß Klappentext wieder vom Buch vom Arbeitsmarkt zum Sklavenmarkt nur ein Schritt ist, wo Arbeit tödlich werden kann und der Mensch aufhört, Mitmensch zu sein. Also ganz unten meint ökonomisch und eben auch gesellschaftlich die unterste Stufe in der Hierarchie.
Genau, und er macht es ja vor allem damit, dass er Ali einen Job annehmen lässt bei einer Leiharbeitsfirma. Das ist der Teil des Buches, der dann auch für Furore gesorgt hat am meisten. Und zwar ging es darum, dass Ali bei der August-Thyssen-Hütte, das war das große Stahlwerk in Duisburg, da ließ er sich anstellen, und zwar indirekt, weil die hatten einen Einstellungsstopp, aber Ali ging zu einem Subunternehmen, das dann wiederum Arbeiter an ein weiteres Unternehmen vermittelt, und diese Firma hat dann Menschen wie Ali bei Thyssen platziert. Er war also eben Leiharbeiter und er hat dort dann bei Thyssen Schwerstarbeit verrichtet, im Koksstaub, im Koksgas, gesundheitsschädige Schwerstarbeit, muss man sagen. Er hat das gemacht, ohne zum Beispiel die vorgeschriebenen Atemschutzmasken zu tragen. Er hat das ganze Sein und Leiden auch in seiner Darstellung eines Leiharbeiters beschrieben, hatte zum Beispiel keine Sozialversicherung, sehr niedrige Löhne, und er beschreibt dann, wie diese Leiharbeiter als Wegwerfmenschen und Austauschware da gedient haben, gearbeitet haben für kümmerliche Löhne, zum Teil ja 300 bis 350 Stunden pro Monat geschuftet haben. Das war der Kern des Buchs, der auch viel zu reden gab.
Und jetzt können wir natürlich fragen, zum einen dieser Blick nach ganz unten, also in diese Welt des der Wegwerfmenschen, wie er es genannt hat, ist ja an sich schon schockierend genug. Und die Frage ist natürlich auch aus handwerklicher Perspektive, war ganz unten revolutionär? Ist das eine neue journalistische Methode, eine neue Art der verdeckten Recherche, um Missstände aufzudecken? Investigativer Journalismus kommt so als Schlagwort hoch bei mir. Wie müssen wir das einordnen?
Ja, heute kennt man ja Wallraff vor allem für diese Methode. Es gibt sogar im Schwedischen, habe ich gelesen, das Verb Wallraffen, das meint, dass man eine Identität annimmt, um verdeckt zu recherchieren. Aber in Tat und Wahrheit ist, das war nicht seine Idee. Sowohl das Konzept als auch die Methode, das war schon bekannt. Also in Deutschland war es so, dass 1982, also vor dem Erscheinen von Ganz unten, gab es einen Journalisten des Magazins Der Stern. Und der hat eine ganz ähnliche Mission gehabt. Er hat sich in Frankfurt als türkische Straßenkehrer verkleidet. Und sein Bericht im Stern, der stieß danach auch recht großes öffentliches Interesse. Und wenn man ein bisschen aus Deutschland rauszoomt, dann gibt es auch diese Methode, dass man die Identität einer Minderheit annimmt. Die gab es auch schon anderswo. Zum Beispiel in den USA. Dort war es so, dass ein weißer Journalist namens John Howard Griffin, der ging sogar sehr weit, um das zu machen. Der hat sich nämlich mit Hilfe von UV-Strahlen und Medikamenten, er hat seine Haut verdunkelt, also die Pigmentierung seiner Haut verändert, damit er in den Südstaaten, damals streng segregiert noch, die Lebensrealität von Afroamerikanern nachstellen konnte oder sich in diese Lage hineinversetzen konnte. Also es gab durchaus andere, die das schon vor Wallraff gemacht haben.
Und der hat das schon 1959 gemacht, also schon einige Jahre.
Einige Zeit vorher, genau.
Genau, also aus dieser Perspektive umso überraschender eigentlich dieser Erfolg von Ganz unten. Die Methode gab es schon, Wallraff hatte Vorbilder, aber es scheint, die Zeit war möglicherweise noch nicht ganz reif, 1982. Jedenfalls für Ganz unten war die Zeit reif. Das Buch schlug ja ein wie eine Bombe. Auch hier nochmal ein paar Zahlen. In den ersten Wochen nach seinem Erscheinen sind in Deutschland bereits 1,6 Millionen Exemplare des Buches verkauft worden. Ganz unten war 85 und 86 insgesamt 22 Wochen lang auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Also das zeigt schon, dass der Absatz ziemlich reißend war. Das Buch wurde dann auch in 38 Sprachen bisher übersetzt. Es gab mehrere Neuauflagen. Und bis heute sind allein in Deutschland 5 Millionen Exemplare davon verkauft worden. Also ein absoluter Bestseller. Davon kann man als Autor, als Autorin natürlich nur träumen. Warum war das Buch von Wallraff so erfolgreich?
Also wenn du schon zu bescheiden bist, um dein eigenes gerade erschienenes Buch anzupreisen, mache ich's. Ich denke, auf 4 Millionen kommst du schon. Nein, also 5 Millionen Bücher, die verkauft man nicht einfach so. Bei Wallraff war es so, dass er eine sehr gute Public Relations Kampagne gemacht hat. Und er hat die auch zum großen Teil selbst gemacht. Er war vom 24. Oktober bis zum 5. Dezember 1985, also zum Zeitraum, als das Buch rauskam, war er jeden Abend unterwegs, auf Lesereise, Tag für Tag ausgebuchte Veranstaltungen, zum Teil auch in Verbindung mit Kundgebungen von Gewerkschaften. Er war ja auch sehr gewerkschaftsnah und er hat dann mit denen zusammengespannt. Es gab eine Demo in Duisburg, da kamen 4000 Menschen. Und gut, wenn die alle das Buch kaufen, dann hat man schon mal ein paar Exemplare weg. Ja. Aber es war dann noch was anderes, das hinzukam, denn er hat nach der Veröffentlichung des Buchs, also Anfang 86 war das dann, kam auch ein dazugehöriger Dokumentarfilm raus. Sie ist ebenfalls ganz unten, 100 Minuten lang, und der bestand aus heimlich gedrehten Dokumentaraufnahmen zu seinen Undercover-Recherchen. Die hatte dann kombiniert mit nachträglich entstandenen Interviews. Es war also eine multimediale Offensive, die er da gemacht hat. Und ja, das hat sich nicht geschadet.
Ja, und neben dieser PR-Maschine kam ja auch eine gute Portion Sensationslust dazu, vielleicht auch ein Voyeurismus, Erfahrungshunger einer Generation. Der Historiker Frank Bies schreibt eben von einer Sehnsucht nach Erfahrungshunger, wo man sich dann die Frage stellen kann, bedient das Buch niedere Instinkte auch? Und die These wäre dann, zumindest meine, dass da eben auch wirklich eine gute Portion Voyeurismus dabei war, also dieser Einblick in eine fremde Welt, diese ganze Undercover-Methode, die es erlaubt, die anderen zu beobachten, zu sein wie sie, aber eben nicht sie zu sein, also so ein Täuschungsmanöver, das er da ja auch ausführt. Und das Buch ist ja eigentlich so aufgebaut, man kann mit diesem Buch mal nachfühlen, wie es ist, in Deutschland ein Türke zu sein. Es bedient also in gewissem Maßen auch die Fantasie der Menschen, die Vorstellungswelten, etwas auch, das man selbst wahrscheinlich nie erfahren wird. Und ja, neben dieser ganzen PR-Maschinerie, die du geschildert hast, neben diesem Voyeurismus, dieser Erfahrungshunger, ein Teil des Erfolgs lässt sich ja auch mit einer dezidierten Resonanz im linksökologischen Segment begründen. Inwiefern hängt ganz unten denn auch mit der grünen Bewegung zusammen? Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, Wallraff selbst stammt ja nicht unbedingt aus der grünen Bewegung, er war wirklich eben gewerkschaftsnah.
Ja.
Mehr diese Arbeiter-, Sozialthemen, die ihn umtrieben, aber er nahm in ganz unten schon auch Themen dieser Umweltbewegung auf, die damals in den 70ern, 80ern Regenzulauf hatte. Es ging bei ihm, was auch immer durchdrang, war so die Zerstörung der Natur durch Gift verbreitende Industrie, die Angst auch vor einer Umweltapokalypse. Mhm. Er hat zum Beispiel beschrieben, dass seine Bronchien durch die Arbeit im Stahlwerk chronisch geschädigt seien. Er hat beschrieben, dass er Hustenanfälle hatte, 6 Monate später, wo sein Speichel dann oft immer noch schwarz gewesen sei. Also das sind schon mal ja, drastische Bilder. Und wichtig, er hat auch die Verbindung zur Atomangst gemacht, die damals ziemlich grassierte. Weil wir waren ja Mitte der 80er in einer Zeit, Tschernobyl ist da zwar noch nicht geschehen, aber in den USA gab es in Three Mile Island, diesem AKW in Pennsylvania 1979, einen beinahe Unfall, der auch in Deutschland eine wachsende Angst vor einem atomaren GAU ausgelöst hat. Und er hat das ganz direkt aufgenommen, Wallraff, indem er ihn ganz unten schildert, wie türkische Arbeiter in deutschen AKW bei ihren Tätigkeiten gefährlich hohe Strahlendosen in Kauf nehmen sollten. Und zwar hat er das so gemacht, dass er einen Schauspieler engagiert hat, der als vermeintlicher Vertreter eines Kernkraftwerks ein fingiertes Gespräch führte mit einem der Arbeitgeber Wallraffs. Er hat gesagt, ja, da gäbe es eine Panne, die gab es in Wahrheit nicht, aber er hat eine fingiert quasi und gesagt, diese Panne, die könne man nur beseitigen mit Arbeitern, die halt auch dann einer erheblichen Strahlenbelastung ausgesetzt werden müssten. Und trotzdem sagte Wallraffs Arbeitgeber zu, diese Arbeitskräfte zu beschaffen, und das waren eben dann Leute wie Ali, Leute, wie sie Wallraff antraf und beschrieb.
Die vielleicht wichtigste Episode, beziehungsweise der vielleicht wichtigste Punkt für den Erfolg, der eben ja auch als Kritik dann vorgebracht werden wird, ist eine einfache Dichotomie, also eine einfache Gegensätzlichkeit, oben, unten, gut, böse. Wie gelingt Wallraff diese Darstellung? Ganz unten die Türken und dann eben das Gegenstück, die Industrie.
Ja, indem er eine ganz klare Rollenzuschreibung macht. Die Arbeiter, das sind bei Wallraff die Guten, das Kapital, das ist das Böse. Es ist eine Opfer- und Täter-Zuschreibung, die er auch macht. Und er macht das zu einer Zeit, wo es eine generelle kulturelle Aufwertung der Opfer gab, seit den 70er Jahren. Also dass diese Figur des Opfers, Ali, wie er auftritt in dem Buch, das gab ihm eine moralische Überlegenheit. Und nicht nur dem Ali, sondern auch dem Autor, also Wallraff. Und es gab dann auch Leute, wir reden später noch über die Kritik am Buch, aber die dann auch gesagt haben, dass Wallraff seinen Ali als eine Art moderne Jesusfigur erscheinen ließe, weil er so durch diese Stilisierung als Opfer mit auch christlichen Erlösermotiven gearbeitet habe. Es war also wirklich sehr, du hast gesagt, dichotom, es war sehr eine klare Rollenverteilung.
Warum zieht dieses oben unten so gut? Also die Käufer von Wallraffs Buch sind mehrheitlich Deutsche, Vertreterinnen der Mehrheitsgesellschaft, sind sicher nicht ganz unten, sondern schauen eher von oben nach unten. Ist es Schadenfreude, Mitleid? Wie muss man das einordnen? Also warum zieht das so?
Es hat sicher viel zu tun mit den Abstiegsängsten und der Angst vor einer Gefahr für einem selbst, die damals in den 70ern, 80ern schon realer wurde. Man hatte zuvor 20, 30 Jahre Wirtschaftswunder gehabt in der Mehrheitsgesellschaft, Arbeitsplätze, Wohlstandswachstum, und dann war es so, dass gerade nach der Ölkrise, auch darüber haben wir schon eine Episode gemacht, da stieg dann auch die Unsicherheit, besonders in der Industrie. Es gab Strukturwandel, gerade in einer Stahlindustrie, es gab Arbeitslosigkeit, es gab Druck auf die Löhne, und das ist natürlich etwas, was viele auch, ja, Angehörige der Mehrheitsgesellschaft mitbekommen haben. Und das erklärt wahrscheinlich schon auch einen Teil der Resonanz. Also Wallraff hatte sicher seine erwartete Klientel beim Buch, also Leute aus dem linken Spektrum, eben zum Teil auch aus dem wachsenden ökologischen Spektrum, aber es hatte sicher auch einfach Leser, die selbst ja mit dem Überleben beschäftigt waren, wenn man das so sagen will. Eben, man hatte 8,2% Arbeitslosigkeit in Deutschland 1985. Das war im Kontext der Nachkriegszeit sehr viel. Und diese soziale Abstiegsangst, die war durchaus begründet, die konnte man haben. Und vielleicht war es ganz einfach so, dass manche, der das Buch gelesen hat, der sah sich schon quasi als nächsten Gastarbeiter, beziehungsweise knapp noch, jetzt noch eine Stufe darüber, aber bald vielleicht selbst halt ganz unten.
Heute Ali, morgen vielleicht.
Genau.
Ja, diese Einfachheit, diese einfache Erzählung, die Wallraff ja bietet, diese schlüssige, nachvollziehbare Argumentation von gut, böse, oben, unten, ist ja eben nicht nur einfach verständlich für ganz viele Leute, sondern sie ist auch wichtig im Kontext des Zeitgeists Mitte der 80er Jahre. Also diese Einfachheit, diese Schlüssigkeit auch des Arguments, die steht ja in gewisser Weise auch ein bisschen der zunehmend gestellten Diagnose entgegen, die zum Beispiel oder ganz prominent eben von Jürgen Habermas geäußert wurde, Soziologe, Philosoph in Deutschland, der zeitgleich auch 1985 ein Essay veröffentlicht hat mit dem Titel »Die neue Unübersichtlichkeit«, in der er ja von einer in sich selbst zerfallenden Moderne spricht, in der er diese neuen Komplexitäten und eben Unübersichtlichkeiten auch anspricht, die die Zeit kennzeichnen. Ja, und in diesem Sinne, wenn man das so liest, ist ganz unten dann vielleicht auch ein Reflex gegen die Entwicklungen der Zeit, gegen die Diagnosen, die an die Zeit gestellt werden. Also es hat so einen gewissen Antimodernismus. Würdest du dem zustimmen?
Ja, durchaus. Wallraff hat diese Skepsis, die es gab gegenüber der Modernität, sicher bedient. Er hat auch eben das starke, einfach kritische gegenüber dem Kapitalismus in diesen Kontext gestellt. In seiner Darstellung gab es keine Zweifel daran, dass der Kapitalismus für seine Profitinteressen über Leichen gehen würde. Egal bei welchem Thema man das anschaute, bei neuen Medikamenten in der Pharmaindustrie, beim Arbeitseinsatz im AKW. Also die Industrie und die Lebensweise, die auf dieser Industrie gründete, die war für ihn eine existenzielle Bedrohung für die körperliche Integrität, für die Gesundheit von allen Leuten, die dieser Wirtschaftsform ausgeliefert waren in seiner Darstellung.
Und da ist es dann auch naheliegend, eben in dieses gut-böse Oben-Unten-Schema zu gehen und diese Zustände zu schildern, wie es Wallraff getan hat. Ja, Alan, jetzt haben wir uns die Erfolgsfaktoren angeschaut, warum dieses Buch ganz unten 1985 von Günter Wallraff einschlug wie eine Bombe. Wir möchten uns natürlich aber auch anschauen, welche Kritik auf dieses Buch folgte. Und das werden wir machen nach einer ganz kurzen Pause. Wir hören uns gleich wieder und freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen zurück bei dieser ersten Folge des Überall-Geschichte-Podcasts im neuen Jahr 2024. Wir sprechen heute über das Buch «Ganz unten» von Günter Wallraff, in dem er verkleidet als Türke Ali die niederen Jobs in der Gesellschaft ausführt, wo er als Industriestahlarbeiter tätig ist, bei McDonald's arbeitet, wo er sich dem Rassismus in der Gesellschaft aussetzt und aufzeigt, welche Missstände ökonomisch, aber auch gesellschaftlich innerhalb der Bundesrepublik Deutschland herrschen. 1985 war das. Wir haben gesagt, warum das Buch derart erfolgreich war, über 5 Millionen verkaufte Exemplare bis heute. Aber Alan, wer Millionen verkauft, der kann eben nicht ignoriert werden und bleibt eben auch selten ohne Kritiker. Und wie so oft, wenn einer Erfolg hat, dann sind die Neider nicht selten aus den eigenen Reihen. Wie reagieren Medien, Journalisten, die eigentlichen Experten ja auch, wenn man sich die Herangehensweise Wallraffs anschaut, wie reagieren die oder welche Form von Kritik kommt da hoch?
Ja, du hast schon angetönt, so ein plötzlicher Erfolg weckt ja immer auch ein bisschen Neid oder zumindest ruft das Kritiker auf den Plan, und die hatte Wallraff schon ziemlich früh durchaus. Es gab zum Beispiel schon recht früh Plagiatsvorwürfe. Man hat Wallraff vorgeworfen, dass er aus anderen Recherchen abgeschrieben hätte, dass er auch Erlebnisprotokolle von anderen Personen, anderen türkischen Arbeitern in ganz unten platziert hatte, aber als eigene Erfahrungen ausgab. Und diese Anschuldigung, die hat dann Wallraff auch nicht wirklich ganz entkräften können, muss man sagen. Er hat auch verzichtet auf eine Klage gegen diese Vorwürfe. Er hat stattdessen eine Art Geständnis sogar abgegeben, indem er sagte, die Bücher basierten auf seinem Erleben, was ich zum Teil erlitten, zum Teil erkämpft habe, und sie trügen seine Handschrift. Aber das heißt ja nicht unbedingt, dass er sie auch vollständig selbst geschrieben habe. Also das ist schon ein Geständnis, dass nicht alles ganz so authentisch war. Und das war schon ein Problem, weil eben seine Art Journalismus, seine Art Schreibe, die lebt von der Authentizität. Dass jemand eine subjektive Erfahrung macht, in dem Sinn jetzt eben, der hat sich verkleidet, ist als Türke woanders hingegangen, hat dann diese ganz subjektiven Erfahrungen aufgeschrieben. Und wenn natürlich das nicht stimmt, dann hat man ein Problem. Das erfüllt dann nicht die Anforderungen an investigativen Journalismus, der wirklich um die Aufdeckung objektiver Realitäten bemüht ist. Also das war eine Kritik, die schon recht früh kam.
Ja, er hat journalistisch unredlich gearbeitet oder zumindest teilweise, und dennoch ist am Inhalt nichts auszusetzen. Also der stand ja auch nicht zur Diskussion im Sinne, dass er irgendwelche Interviews erfunden hätte oder Passagen gefaked hätte. Und dennoch gab es inhaltliche Kritik. Was kann man kritisieren an einer derart erfolgreichen und zugleich auch schockierenden Sozialreportage, an dieser Enthüllungsstory über ja, diese Menschen, die ganz unten die Drecksjobs erledigen? Ist ja schockierend an sich. Aber was war da die Kritik?
Es gab ganz verschiedene inhaltliche Kritik, durchaus. Und zwar nicht nur von Leuten, die Wallraff aus politischen Gründen fernstanden, also Leute, die vielleicht wirtschaftsnaher, bürgerlicher, konservativer tickten, sondern auch Linke, zu denen Wallraff selber zählte. Mhm. Eine zeitgenössische linke Kritik an Wallraff war, dass er vorgab, für die Türken allgemein in Westdeutschland zu sprechen. Man warf ihm vor, dass er so eine ja, Hüter-Beschützer-Mentalität des weißen Mannes, so nannte es damals eine Zeitschrift, die Brücke, dass er mit so einer Identität oder Mentalität operiere und dass er die Türken so zu stummen Opfern mache des Kapitalismus, die eigentlich ja, nicht für sich selbst sprechen konnten. Und der Vorwurf, der damit einhergeht, ist einer, dass man halt sagt, gut, er wollte gegen rassistische Stereotypen kämpfen, aber hat die eigentlich selbst reproduziert. Mhm. Auch das
Blackfacing.
Das Wort war damals nicht so in Mode. Genau, Blackfacing, das war damals noch nicht so verbreitet wie heute, aber die Methode, dass man sich eine Perücke aufsetzt, dass man sich getönte Kontaktlinsen reinsetzt, das gab schon auch zu diskutieren. Ja. Weil auch der Kontext so war, dass es ja Mitte der 1980er in Deutschland durchaus Stimmen gab, deutsch-türkische Stimmen, die Situation der Türken in der Literatur, in Romanen, in anderen Texten durchaus aufgearbeitet hatten. Auch die vielschichtige Situation. Mhm. Also es gab ja auch ganz viele Gastarbeiter in legalen Arbeitsverhältnissen, die aufstiegen, die zumindest daran waren, diesen Aufstieg in die Mittelschicht zu schaffen und all das war nicht das, was man bei Wallraff über den Türken las. Es war alles sehr ein Zerrbild, was er da abgeliefert hat.
Aber diese Vereinfachung, diese Typisierung oder Schematisierung des Türken, die Wallraff vornimmt, die folgt ja auch einer Logik. Also es ist nicht nur diese Vereinfachung, es ist ja eben auch quasi ein Bild, das er benutzt, um den Staat, also die Bundesrepublik Deutschland und damit auch die Stahlindustrie als Vertreter dieses kapitalistischen Staates so als eine Art Apartheidstaat darzustellen, als Nachfolgerin auch und das auch so eine These des nationalsozialistischen Staates, wo dann eben die Türken die neuen Juden sind. Die Juden gab es ja in dem Sinne auch nicht, aber als symbolisches Bild taugt das natürlich allemal.
Genau, und das war eine Kritik, die natürlich weit über das linke Lager hinaus zu hören war. Also etwas, das er sehr drastisch gemacht hat, Wallraff, er hat den westdeutschen Kapitalismus moralisch auf die gleiche Stufe gesetzt wie das Dritte Reich. Er hat auch sogar geschrieben, wenn der Kapitalismus bisher keine Menschen zu Seife geschmolzen hat, das ist ein Zitat, dann nicht aus Gründen der Humanität, sondern weil es sich nicht lohnt, aus Leuten Seife zu machen. Also das ist schon mit der Brechstange.
Aber
genau, und damit macht er sich auch angriffbar.
Liegt darin nicht auch ein Grund für den Erfolg vielleicht? Also diese Gleichsetzung der Türken mit den Juden, da kommt die Schuldfrage hoch und als Wallraffs Buch erscheint, 1985, befindet sich Deutschland ja mitten in dieser Aufarbeitungsphase der NS-Herrschaft, also auch das Aufkommen einer kritischen Sicht auf die Nationalsozialismuszeit, auch das Andenken, das Erinnern, die ganze Erinnerungskultur an diese Untaten aus dem Weltkrieg, an die Opfer auch, das hat ja auch Konjunktur, könnte man sagen. Und da hilft es wahrscheinlich dem Erfolg des Buches, wenn man in diesen Schemata operiert, oder?
Ja, vermutlich. Das ist sicher ein Grund, warum der Erfolg so da war. Diese Gleichstellung, diese Gleichsetzung von türkischen Opfern des Kapitalismus mit den jüdischen Opfern des Nationalsozialismus, die hatte schon einen Effekt. Es gab einen Mechanismus, das ließ sich beobachten, dass wer sich mit der türkischen Minderheit gefühlsmäßig identifiziert, der machte damit auch eine Art antifaschistische Geste, die er damit nachgeholt hat. Also das muss ja sehen, was...
Eine Wiedergutmachung.
Genau, das war ja also die Zeit, wo wirklich noch nicht für alle Schichten in der Bundesrepublik die Erinnerungskultur gegenüber der Nazi-Zeit so wirklich klar war. Das begann sich aber zu ändern. Also zum Zeitpunkt, als Wallraffs Buch erschien, da war es schon so, dass man sich gegenüber der Nazi-Zeit dezidiert kritisch erinnert hat. Es gab auch im gleichen Zeitraum die Rede von Richard von Weizsäcker, dem deutschen Bundespräsidenten, zum 40. Jahrestag des Kriegsendes, der damals auch so einen Wendepunkt markiert hat, an dem das kritische Erinnern der NS-Zeit wirklich auch wichtig wurde für eine deutsche Identität, die dezidiert postnazistisch war, wenn man das so sagen kann. Mhm. Also diese These von Wallraff, die Türken sind die neuen Juden, das war also schon damals ziemlich unplausibel, weil die Gegenwart, die Diskussion, die damalige war schon einiges weiter.
Also diese These von der Gleichsetzung Juden-Türken und auch damit natürlich auch der Gleichsetzung von NS-Staat und Bundesrepublik Deutschland, die war, ist offensichtlich falsch. Aber grundsätzlich können wir ja fragen, war es denn übertrieben von Wallraff, die Türken als Opfer darzustellen? Ist klar, es ist eine andere Zeit, aber dennoch gibt es ja doch diese ja, strukturellen Mechanismus, Täter, Opfer, die er ja dann auch in seinen Reportagen herausschält oder aufzeigt anhand von Beispielen.
Genau, und er zeigt in diesen Beispielen ja schon auch, dass es Rassismus gab, durchaus, sogar ziemlich krassen. Mhm. Aber es ist kein Rassismus, der sich mit der NS-Zeit unbedingt erklären lässt, sondern eher mit dem wachsenden Ressentiment, das wir auch in anderen Ländern sehen, gegenüber den sogenannten Fremdarbeitern in der Nachkriegszeit. Wir haben darüber auch schon einen Podcast gemacht, über die italienischen Gastarbeiter in der Schweiz. Da haben wir das auch schon besprochen. Das ist etwas, was sich in vielen europäischen Ländern findet. Und der Kontext in Deutschland zu dieser Zeit war so, dass man die Türken, die man ins Land geholt hatte, das geschah im Rahmen einer großen Anwerbung von Gastarbeitern in den 50er und 60er Jahren, die ja die zahlenmäßig groß war. Die deutsche Regierung hat dann 1973 einen Anwerbestopp verhängt. Mhm. Trotzdem kamen weitere Ausländer, weitere Gastarbeiter, auch wegen dem Familiennachzug, der in Deutschland einfacher war als in der Schweiz zum Beispiel. Und irgendwann kippte dann auch schon die Stimmung oder zumindest wurde sie kritisch. Es gab zum Beispiel ja auch einige hässliche Töne auch von Leuten wie Helmut Schmidt, dem SPD-Bundeskanzler, der sagte 1978, man müsse den Familiennachzug einstellen oder beschränken, weil sich Einwanderer, Zitat, schneller vermehren als Deutsche. Also, ja.
Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.
Ja, schwierig, schwierig. Und das ist halt auch die Zeit, wo dann zum Mantra wird, dass Deutschland kein Einwanderungsland sei. Das wird so zum geflügelten Wort. Man hat dann auch Episoden wie 1981, als es eine Gruppe gab von konservativen Hochschullehrern, die das Heidelberger Manifest verbreiteten. Das war ja ein Manifest, in dem durchaus mit Rückgriff auf völkische Argumentationsmuster und auch recht unverhohlen rassistische Sprache von einer Unterwanderung des deutschen Volks gewarnt wurde. So eine Austauschthese, wie man es heute sagen würde. Und da war auch die Rede davon, dass sei ja bekannt, dass multikulturelle Gesellschaften in ethnischen Katastrophen mündeten und so weiter. Das war also durchaus ein Narrativ, das da an Fahrt aufnahm. Und dann gab es natürlich ganz wichtig, da sehen wir bis heute die Auswirkungen, es gab rechtsextreme Gewalt gegen Türkinnen und Türken. Und ja, eben um deine Frage zu beantworten, das war also nicht so, dass es einfach aus der Luft gegriffen wurde, dieser Rassismusvorwurf oder Darstellung, die Wallraff macht. Im Gegenteil, das gab es. Aber seine Herleitung, die wurde schon damals recht deutlich kritisiert, weil er eben einfach alles mit der Nazi-Zeit erklärte.
Ja, also um mal zwei Schritte zurückzugehen, wenn man sich so diese ganze Kritik so summarisch anschaut, dann zielte insbesondere die inhaltliche Kritik natürlich eigentlich immer auf den Punkt, dass es zu einfach ist, simplifiziert. Also die Nuancen, die Details, die Unterschiedlichkeiten auch innerhalb dieser türkischen Community, die da unterschlagen werden und vielleicht auch zugunsten einer einfachen Erzählung ausgelassen werden. Also es gab eben nicht den Türken, dann auch diese Vereinfachung bundesrepublikanischer Kapitalismus, das Böse, die Fortführung von NS, die Türken, die neuen Juden, die Opfer. So, also diese Vereinfachung ist letztlich der Kern der Kritik, der inhaltlichen Kritik, um es mal runterzubrechen. Lassen wir die Veröffentlichung und das Medienereignis ganz unten, diese ganz unmittelbaren Entwicklungen um 1985 beiseite und schauen uns abschließend noch das Nachleben des Buches an. Damit verbunden auch die Frage, hat ganz unten etwas verändert, verbessert, außer Wallraffs Kontostand mit seinen 5 Millionen verkauften Exemplaren? Was wurde aus Wallraff? Hat ganz unten etwas verändert, Alan?
Auf jeden Fall. Unmittelbar, ganz konkret, ist es so, dass es Gesetze gab, Sicherheitsbestimmungen nach dieser Kontroverse, die Wallraffs Buch ausgelöst hat, für Leiharbeitsfirmen und deren Angestellte, die wurden verschärft. Und zumindest bei Thyssen gab es auch eine feste Einstellung wieder vieler Leiharbeiter. Und auf einer höheren Ebene war es schon so, dass das Buch zumindest ein Bewusstsein ausgelöst hat für die schwierige Situation, der die Türkinnen und Türken und auch andere Ausländer ausgesetzt waren in dieser Bundesrepublik, dass es eine massive Ausländerfeindlichkeit gab und dass die im Alltag sehr präsent war auf diese Menschen. Ich meine, ganz unten hat ja auch Szenen drin aus dem täglichen Leben von Ali.
Erschreckende Szenen.
Ja, Szenen, wo er zum Beispiel fließend Deutsch spricht und selbst wenn er noch beim Fußballspiel der deutschen Nationalmannschaft ist und dann zuschaut da und die deutschen Spieler anfeuerte, dann wurde er angegangen, weil er halt nicht aussah wie ein Bio-Deutscher in der Definition gewisser Leute, die da am Fußballspiel zugegen waren. Dann kamen Sieg Heil Rufe, Deutschland den Deutschen Rufe um Türken raus, Anfeindungen, die er da tragen musste, wurde auch tätig angegriffen, Bier über den Kopf gegossen, solche Dinge. Also das hat er alles sehr sichtbar gemacht und das hat die deutsche Öffentlichkeit schon aufgerüttelt. Ja, und vielleicht zu seinem eigenen Nachleben, also Wallraff, der war ja schon damals, aber dann auch im Kontext dieses Buchs gewerkschaftlich aktiv, hat sich sehr stark gemacht, auch für die Stahlarbeiter, die in diesen Werken tätig waren. Mhm. Und er ist bis heute noch Journalist. Also müsste nochmal nachschauen, wie alt er ist, aber Wallraff ist immer noch da, schreibt alle paar Jahre immer mal wieder auch ein Buch. Muss aber auch sagen, er ist nie mehr herangekommen an den Erfolg von ganz unten. Es gab sogar eher im Gegenteil, als er 2009 nochmal etwas Ähnliches versuchte, also in Bezug auf die Methoden zumindest, er machte da mit Blackfacing, versuchte er den Alltagsrassismus auch neuer Migrantinnen und Migranten sichtbar zu machen und wurde dafür stark kritisiert. Also der ist immer noch da, macht immer noch seine Bücher. Und wahrscheinlich gibt es wenige Sachbuchautoren, die immer noch so einen Nachhall haben wie Wallraff.
Ja, Alan, wirklich zum Abschluss können wir uns natürlich nochmal die Frage stellen oder das Thema vom Beginn dieser Folge aufnehmen. Warum ist heute nicht vergleichbar mit 1985? Die Frage, fehlt ein gesellschaftlicher Diskurs über diese Problematik? Warum schlägt ein Artikel wie in der Taz nicht höhere Wellen? Und ich glaube, wenn wir uns nun anschauen, was wir hier auch ein bisschen herausgestellt haben, damit ganz unten so ein Erfolg werden konnten, mussten eben ganz viele Faktoren zusammenkommen. Also das Thema allein reicht nicht aus. Die PR-Maschinerie dahinter, du hast es erläutert, diese einfache Geschichte, gut, böse, oben, unten, die Abstiegsängste, die damals herrschten, vielleicht vereinfacht gesagt schlicht das Momentum 1985, das eben gut war oder vorteilhaft für ein derartiges Buch. Vielleicht sind wir heute auch ein bisschen abgestumpft in Bezug auf dieses Thema. Wir wissen es ja eigentlich alle. Aber sicher ist, glaube ich, dass wir heute halt, wenn wir uns gerade diesen Online-Versandhandel als Beispiel nehmen oder als Beispielbranche, wir alle profitieren schlicht zu sehr von dieser Logistik. Also es ist für uns ja auch zu bequem. Von den Stahlarbeitern damals hat niemand direkt profitiert. Da war Empörung über Arbeitsbedingungen natürlich einfacher möglich, weil kein direkter Backlash erwartbar war. Und die Kehrseite heute ist natürlich, wir sind selbst verantwortlich. Also wir können nicht große Industrieunternehmen für diese miesen Arbeitsbedingungen verantwortlich machen. Wir können es natürlich, aber wir müssen damit natürlich auch unseren eigenen Konsum selbst steuern. Wobei natürlich auch dann die Frage im Raum stehen bleiben muss, warum lassen wir das zu, dass eben auf der Ebene der Gesetzgebung nicht mehr passiert, dass wir ja zu sehr von dieser wirtschaftsliberalen Logik des Marktes als Konsumenten in die Verantwortung genommen werden. Aber das allen ist wahrscheinlich eine längere Diskussion, eine tiefergehende Diskussion. Ich würde sagen, wir beschließen diese erste Folge im neuen Jahr. Günter Wallraffs Ganz unten 1985, ein Sachbuch-Bestseller, der dieses Thema der ungleichen Arbeitsverhältnisse, der mies bezahlten Jobs, der schlechten Arbeitsbedingungen zum Thema gemacht hat. Hast du dem was anzufügen?
Nur ein Dank an alle, die mitgehört haben, eingeschaltet haben. Wenn ihr Ideen habt, Anregungen, Kritik und auch Lob, dann meldet euch sehr gerne. Ihr könnt das gut machen über unsere E-Mail-Adresse podcast@überallgeschichte.info. Steht auch in den Shownotes. Und Mirko, wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Danke nochmals fürs Zuhören. Startet gut ins Jahr. Bis bald.
Bis bald.